Heimhart. Das klingt gut.
Ich muss jetzt anfangen. Herzlich willkommen zur Folge 43 von Daimhart.
Grüezi miteinander. Herzlich willkommen.
Wir haben einen Gast, den Axel. Hallo Axel.
Ja, ich bin da.
Schön.
Juhu.
Wir sind unheimlich stolz, dass Axel Beckert bei uns ist, weil wir haben nämlich heute wieder mal seit längerem ein richtig technisches Thema. Und zudem haben wir uns Hilfe geholt, eben in der Person von Axel. Und Axel, vielen Dank, dass du gekommen bist, dass du dir die Zeit nimmst, hier zu sein.
Ja, gern geschehen.
Finde ich obercool.
Ich freue mich über die Einladung.
Okay.
Heute mal als Alleiniger.
Heute mal ohne den Menti.
Genau.
Ja, Martin ist nicht da, aber er wird sicher wieder mal dabei sein.
Ja.
Versprechen wir. Ja. Und bevor wir jetzt zu unserem Thema kommen, ganz kurz noch ein Dankeschön an euch betreffend den Rückmeldungen der Folge 42.
Genau. Das war sehr reichlich. Vielen Dank dafür.
Jawohl. Und sobald wir da genaueres wissen, wie wir das machen wollen mit dem Crowdfunding, Crowdsourcing, kommen wir sehr gerne auf euch zurück.
Genau. Also erstmal ist es sehr faszinierend zu sehen, dass ihr tatsächlich Geld dafür geben wollt, dass wir was machen. Das Zweite, was faszinierend ist, was wir daraus machen wollen.
Genau.
Häuser bauen.
Versaufen.
Ja, versaufen ist eine gute Sache. Genau, wenn es nicht reicht für einen Vollrausch, reicht es allemal.
Ja, genau. Genau.
Da müsst ihr dann zu. Ja, nehmen wir den Vollrausch auf.
Ja, genau.
Blödsinn.
Ja, wir wollen heute nicht über Crowdfunding reden, sondern über Linux selbstverständlich und im Speziellen über Debian. Deswegen ist auch Axel da, weil er ja seit mindestens einem Jahr, ich bin nicht sicher. Ja,
so zweieinhalb Jahre etwa.
Schon.
Auch schon, ja.
Yes, er weiß, was ich sagen wollte.
Ja.
Wir spielen also jetzt Jeopardy. Ihr liebe Hörer, dürft jetzt rausfinden, was Roman eigentlich sagen wollte. Die Antwort ist zweieinhalb Jahre.
Zweieinhalb Jahre macht das Axel schon. Ich meine Maintainer bei Debian.
Ja, Debian-Entwickler ist die, oder, nee, jetzt heißt es, glaube ich, Debian-Member, das hat sich ja auch mal geändert. Aber ja, damals hieß es, glaube ich, noch Entwickler.
Ja, und also sehr nahe auch an der ganzen Entwicklung von gewissen Paketen.
Ja, und lang nicht allen, aber manchen.
Ja, sind ja so viele. Und ich mag mich noch erinnern, damals, als Axel angefangen hat damit, hat er mir gesagt, er wäre jetzt das, und ich habe ihn gefragt, was bedeutet das? Und Axel hat mir gesagt, wenn ich Scheiße baue, ist Scheiße in Debian drin.
Ja,
also aber ich bin sicher, dass er das nicht tut.
Selten. Und wenn, dann fliegt man es gleich.
Gut.
Also du warst bei uns auch schon zwei, drei, vier Mal zu Gast?
Ich hätte jetzt irgendwie, also zwei oder dreimal gesagt.
Ich hätte auch dreimal getippt. Zweimal mit dem Venti zusammen und einmal hast du mit dem Roman über Debian überhaupt
das
gesprochen.
Das war auf dem...
Das war an einem Barcamp, ich glaube in Vaduz, oder?
In Lichtenstein, Barcamp, ja, Lichtenstein, genau.
Ja, genau.
Wo irgendwie die Aufnahme dann nicht so ganz geklappt
ja,
hat.
Ja, die Hintergrundgeräusche waren sehr laut.
Ja.
Und damals hatten wir die Headsets noch nicht.
Und du hast dich nicht getraut aufzustehen und zu sagen, haltet mal alle die Fresse?
Das hätte nichts genutzt.
Ja,
das waren Frauen und Kinder.
Ja, da reicht es doch gerade mal.
Ja, und wir wollen heute über Debian reden, insbesondere deshalb, weil ja Dirk und ich die letzten paar Monate damit verbracht haben, ein neues Linux für uns zu finden. Und wir das mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen haben und jetzt erneut wieder aufgreifen, aus verschiedenen Gründen. Und da haben wir festgestellt, dass Debian eigentlich nie als eine Alternative in unseren Köpfen rumschwirrte. Und ich habe mir überlegt, ja, warum denn nicht? Weil Debian ist ja nebst Slackware ja praktisch die Urmutter von Linux. Und weshalb genau das nicht? Ja, und die Antwort dazu ist natürlich eine sehr persönliche und auf meinen eigenen Geschmack abgestimmt. Aber meine Antwort ist, Debian sieht blöd aus und hat alte Software. Peng.
Ja.
Und jetzt Axel lacht. Deswegen ist er auch da.
Nein, das Faszinierende ist ja, mir hat mal jemand auf einer HP-Schulung gesagt, wir wollen alle eigentlich nur Wale retten. Und genauso ist es bei Linux aus. Eigentlich wollen wir alle Debian benutzen, also ich zu meinen zumindest. Und es gibt ein paar Vorurteile, die wir haben, weil wir früher mal Debian selber benutzt haben. Und es gibt ein paar Dinge, die sich in der Zwischenzeit getan haben. Also meine letzten Debian-Desktop-Erfahrungen sind...
Lenny hattest du, glaube ich,
7 Jahre her.
Ah, oder
also,
schon.
Also als ich richtig Debian ausschließlich benutzt habe.
Das ist ein bisschen länger her.
Ja, ich weiß noch nicht
mehr. So mit Release alle 2 Jahre kannst du dann ausrechnen, da sind dann schon so ein paar Releases her.
Ja, das war vor dem Krieg noch. Ich glaube, das war 3 Punkt irgendwas. Als.
Also Woody oder Sarge.
Ja, Sarge, glaube eher Sarge.
Ja.
Aber ich bin mir, egal.
Egal.
Kommt jetzt nicht drauf an, wir könnten das nachlesen und stellen das dann ins Blog. Und ja.
Auf jeden Fall hat sich einiges getan seitdem. Mhm. Natürlich nicht nur bei Debian, aber auch bei Debian. Und wir wollen heute versuchen, mit Axel zusammen herauszufinden, wie kriegt man ein Debian zum Laufen, das einigermaßen aktuelle Software beinhaltet und die große Herausforderung noch schön ausschaut, was das auch immer ist.
Und möglichst viel Hardware unterstützt.
Genau.
Und auch noch ein paar Audioformate kann.
Und während der Vorbereitung haben und wir bemerkt... okay, ja, bitte Dirk.
Nein, alles gut.
Er macht das extra.
Ja, natürlich.
Während der Vorbereitung haben wir bemerkt, dass Axel genau die richtige Person ist für dieses Thema. Weil er hat ein Papier geschrieben und in diesem Papier steht eigentlich alles, was wir...
Ich habe euch das Wiki vollgemüllt.
Ja, und eigentlich könnten wir jetzt die 43. Folge hier abschließen und euch allen dieses Papier mailen.
Ja gut, danke für eure Aufmerksamkeit, danke, dass ihr da wart.
Aber das wollen wir natürlich nicht.
Nein.
Ja, und jetzt die große Frage ist, wie kriegt man das hin? Und wir wollen das ein bisschen strukturieren. Es gibt ja verschiedene Herausforderungen, ein paar haben wir gehört, also zum Beispiel die Hardware-Unterstützung, dann unfreie Software und aktuelle Software. Mhm. Das sind so die 3 großen Äste, die wir haben.
Und Augenkrebs.
Ja.
Also ich denke, es sind vor allem 2 Äste.
Ja.
Ja.
Und das dritte ist eine Folgeerscheinung, das mit... wir haben einerseits... den Fakt, dass Debian nur freie Software vertreiben möchte. Und wir haben auf der anderen Seite den Fakt, dass Debian sehr viel Wert auf Stabilität legt und entsprechend lange testet und in dieser langen Testphase, Freeze genannt, eingefroren, altert die Software natürlich. Sie altert in der Art, dass die Entwickler der Software in der Zwischenzeit neue Versionen rausbringen und Debian auf der eingefrorenen bleibt bis zum Release und das bleibt dann auch für das Stable Release so. Da wird nichts mehr dran geändert. Also bedeutend weniger, als man es zum Beispiel vielleicht von Ubuntu gewohnt ist. Und auf der anderen Seite eben freie Software, nur freie Software. Es gibt da die Debian Free Software Guidelines. Das sind so die Regeln, die eine, ja im Prinzip die Lizenz einer Software erfüllen muss. Damit auch die Software, um bei Debian aufgenommen zu werden. Sie definieren, was Debian als frei ansieht. Und dass das nicht alle, wie soll man sagen, sehr spezifisch für Debian ist, diese Regeln, zeigt vielleicht auch, dass die Open Source Initiative, die Open Source Initiative, die Debian Free Software Guidelines genommen hat, alles, die paar Zeilen, die Debian spezifisch sind, rausgeschmissen hat und das als fast 1:1 als Open Source Definition wieder veröffentlicht hat.
Das ist ja so, wie wir es eigentlich haben wollen. Ne? Die Arbeit wird an einer Stelle gemacht und die wird dann wieder verwendet.
Ja.
Das ist ja das genau. Hat den ganzen Kram.
Und da stehen halt so ein paar Regeln drin und wenn eine Software diese Regeln nicht erfüllt, dann ist sie halt nichts für Debian, außer die Lizenz wird irgendwann geändert. Und dass das halt einige Software ausschließt, die vielleicht doch ganz nett und eigentlich fast schon so frei ist, nur so ein paar kleine doofe Haken in der Lizenz hat. Das ist schon lange bekannt und entsprechend gibt es auch schon lange zusätzlich zum normalen Debian-Repository noch das sogenannte non-free, nicht freie Repository. Das ist offiziell kein Bestandteil von Debian, aber wird von großen Ganzen den gleichen Leuten gepflegt. Mit ein bisschen weniger, sagen wir mal so, Elan vielleicht. Und dort findet sich durchaus dann auch mal Software, die zum Beispiel nur unmodifiziert weitergegeben werden kann. Das ist auch eine Sache, die eine Software nach Debian-Vorstellung unfrei macht. Mhm. Oder Software, die nur nicht kommerziell eingesetzt werden darf, aber ansonsten, ja, also Quellcode ist da, man darf es modifizieren, man darf es weitergeben, aber die Nutzung ist halt eingeschränkt. Oder es gibt ganz selten auch mal Software, wo drin steht in der Lizenz, darf nicht für militärische Zwecke benutzt werden. Das ist halt auch eine Nutzungseinschränkung.
Ist auch nicht frei,
genau. Auch nicht frei. Und ja.
Dazu kommt ja dann auch nochmal, dass der Kernel selber auch eine eigene Interpretation von Software hat, die er im Kernel sehen möchte. Die müssen halt alle GPL-lizenziert sein.
Ja.
Andere freie Lizenzen sind nicht erlaubt. Auch wenn wir die als frei sehen würden, sollen die nicht im Kernel sein. Das macht das ganze Thema ein bisschen problematisch. Mhm. Man muss aus verschiedenen freien Quellen Software zusammenmixen, sodass sie vernünftig zusammen funktionieren.
Aber da sind wir fast schon bei einem Thema, wo ich jetzt gerade nochmal einhaken möchte, wenn du Kernel erwähnst. Eine Sache, die du auch schon im Voraus erwähnt hast, die dich damals, glaube ich, ein bisschen genervt haben, gerade in Sachen Hardware-Unterstützung. Viele können, also Treiber für irgendwelche Geräte, für irgendwelche Hardware, brauchen Firmware. Früher waren das vor allem irgendwelche, weiß nicht, Modems oder so. Heute ist das eher eine Netzwerkkarte, eine Grafikkarte etc. Vor allem die WLAN-Karten sind da heutzutage sehr beliebt in dem Bereich. Und diese Firmware-Blobs, für die gibt es meistens keinen Quellcode. Die werden als Binärblob halt, also huch, da draußen bellt eine Katze.
Ja.
Ja.
Also, ja, okay. Firmware-Blobs waren wir.
Blob für Binary Large Object,
genau. Ja, okay. Das, ich stelle mir da immer so einen Schleimblob vor. Mhm. Ja, und der steht, der ist in den Treibern normalerweise wirklich byteweise kodiert gewesen. Also irgendwie so im C-Code steht dann Backslash, weiß nicht, x03 und dann Backslash x0 irgendwas und so geht's weiter. Und keiner weiß wirklich, was das Ding bedeutet und es gibt den Quellcode nicht. Und Debian hat irgendwann in einer Abstimmung entschieden, unter den Debian-Entwicklern, dass sie diese Art von Software, weil nichts anderes ist, es ist Software für die Grafikkarten, Netzwerkkarten etc., nicht mehr als frei ansieht und sie deswegen nicht bei Debian in der normalen Distribution mit drin sein dürfen. Es ist natürlich ein heftiger Einschnitt und der ist, war es bei Lenny oder so, also vor zwei Releases oder so passiert. Ich weiß, als die Entscheidung getroffen wurde, hieß es noch, fürs nächste Release akzeptieren wir es noch, weil das ist zu kurzfristig, aber das übernächste Release, da werden wir das durchziehen. Und entsprechend sind diese ganzen Binary-Blobs rausgekommen aus dem Kernel, wirklich so rausgefischt. Da ist noch einer, weg damit. Und in eigene Pakete im Non-Free-Repository gepackt. Der Kernel hat eine Möglichkeit, solche Sachen aus Dateien nachzuladen. Also das, ich weiß nicht, ob das erst zu der Zeit aufgekommen ist, aber definitiv jetzt gibt es diese Möglichkeit. Entsprechend legt man die an die richtige Stelle, irgendwo unter /lib. Und wenn sie dort sind, werden sie genutzt. Und wenn sie nicht dort sind, meckert entweder der Treiber oder vielleicht geht es ja auch ohne. Manchen Sachen.
Ich weiß, dass vor einigen Jahren das große Thema war, warum Arti seine Grafikkartentreiber nicht Open Source macht. Und gab es einige Mails hin und her. Und eine der Mails von ATI lautete, in dem Treiber oder in der Firmware ist ein Teil unserer Geschäftsgeheimnisse verbaut. Also ein Teil der Geheimnisse, die uns einen Vorteil vor dem Wettbewerb geben. Mhm. Das war so der Hintergrund des Ganzen.
Ja. Ja, aber das ist lange nicht bei allen der Treibern so, sondern zum Teil ist es einfach, dass du sozusagen über die Firmware, sag mal so, neue Funkfrequenzregularien in die WLAN-Karten einbauen kannst, ohne dass du die Hardware austauschen musst und sie entspricht dann trotzdem noch irgendwie den gesetzlichen Gegebenheiten, die sich vielleicht geändert haben. Solche Dinge. Und das ist, wenn das System mal läuft, eigentlich auch nicht mal so ein Problem. Wenn man das Non-Free-Repository dabei hat, dann tut man sich irgendwie das Paket Firmware Linux Non-Free oder Linux Firmware Non-Free, frag mich nicht, aber so irgendwie heißt es, installieren und oder vielleicht auch Firmware-Bindestrich und dann Modellname von der Karte, die das braucht. Gibt es auch ein paar.
Also wir hauen einfach so ein paar Beispiele in die Links.
Ja.
In die Sendungsnotizen.
Auf jeden Fall. Und also sind auch schon eben in der Vorbereitung da, in dem Paper, wie es da Roman genannt hatte, ein paar drin. Aber eben, ja, gibt es noch ein paar mehr. Und das Problem ist aber vor allem beim Installieren, weil auf den Debian-CDs, den offiziellen, ist das auch nicht dabei. Und das ist da, wo es, sagen wir mal so, für Leute, die halt dann drauf angewiesen sind, ja, sagen wir mal, zumindest nervig wird.
Das kann auch sehr, sehr hässlich werden, vor allem wenn der eigentliche Netzwerktreiber so eine Firmware braucht.
Das und du heißt, zum Beispiel über Netz booten willst.
Ja, oder du willst einfach Debian installieren und du willst als erste Aktion aus dem Netz dir die Firmware runterladen, geht ja nicht, weil du kein Netz hast. Da beißt sich so die Katze ein bisschen in den Schwanz. Ja.
An der Stelle eben, wenn man irgendeinen anderen Rechner hat, das Zeug runterladen, gibt es entweder als Tarball zum Beispiel, fertig von Debian wie auch von den Kernel-Entwicklern. Ach ja, genau. Wie ich drauf gekommen bin. Du hast vom Kernel erzählt, ich habe wieder von Debian erzählt. Der Punkt ist, dass die Debian-Leute, mehr oder weniger die Kernel-Leute, überzeugt haben, dass sie das auch machen sollten, die Binary-Blobs aus dem, also so habe ich es in Erinnerung. Ich hoffe, ich verfälsche jetzt gerade nicht die Geschichte.
Die Tatsache ist, dass die Binary, also die Blobs aus dem Kernel auch raus sind. So.
Dort sind sie dann auch rausgewandert und wenn noch welche gefunden werden, wandern die auch raus. Und es gibt ein Seitenprojekt vom Kernel, das genau diese Firmwares sammelt und pflegt.
Das war jetzt gerade die Tage nochmal in den Newstickern, soweit ich weiß.
Okay. Und vielleicht auch mit beschreiben ist, dass einer aus dem Debian-Kernel-Team einer der beiden Maintainer dieses Projektes ist. Also da ist Debian, in Anführungszeichen, hat nicht die Kernel-Entwickler alleine da stehen gelassen, sondern da gibt es genügend auch wieder Synergien oder wie auch immer man es nennen mag. Nur einer macht's. Und die anderen können es nutzen.
Das Ganze hat einen ganz großen Hintergrund. Also als ich vor 7 Jahren zu Ubuntu gewechselt bin, habe ich vorher Debian benutzt für einige Jahre, auch auf dem Desktop. Ich habe Debian Testing genutzt und ich hatte einen Treiber für die WLAN-Karte, den ich neu kompilieren musste, wenn ich ihn benutzen wollte. Ich hatte einen Treiber für die Soundkarte, den ich damals neu kompilieren musste. Und jedes Mal, wenn über Testing ein neuer Kernel reingerauscht ist, dann wurde dieser...
Das passiert nicht selten.
In Testing passiert es nur wirklich nicht selten. Musste ich den WLAN-Treiber neu kompilieren und wenn ich Pech hatte, musste ich nochmal den alten Kernel booten, um den neuen Treiber herunterladen zu können, wieder umswitchen, neu kompilieren, nochmal booten, um zu gucken, dass der WLAN-Treiber läuft. Und irgendwann im Rausche des Ganzen habe ich gesagt, da habe ich eigentlich keinen Bock mehr drauf.
Ja.
Testing habe ich nur benutzt, weil ich halbwegs aktuelle Software haben wollte.
Kommen wir später nochmal drauf,
genau.
Entschuldigung,
deswegen wollte ich sagen, das Treiberproblem ist hört sich vielleicht nicht so an, aber es ist schon relativ zentrales.
Was ich noch sagen wollte, eben, es gibt aber auch CDs, wo die Treiber, also Installations-CDs, wo die Treiber schon fertig mit drin sind. Die finden sich auf dem gleichen Server, aber sie finden sich halt im Unterverzeichnis Unofficial und dort unter Non-Free und dann, also, und sie sind zugegebenermaßen nicht wirklich sehr präsent verlinkt. Also wesentlich weniger präsent, als auf das Firmware Linux Non-Free-Paket hingewiesen wird.
Das können wir ja jetzt ändern.
Ja, also das habe ich auch vor. Wobei ich musste auch erstmal suchen. Ich wusste, dass irgendwie außerhalb von Debian es solche CDs gab und die waren plötzlich nicht mehr da. Und da habe ich mal ein bisschen geschaut und die Suchmaschine hat mich dann überraschenderweise auf den CD-Image Master Mirror von Debian verwiesen. Und dann wusste ich, okay, das ist jetzt ein bisschen mehr gestreamlined. Das heißt, es kommt aus den gleichen Händen wie auch die normalen CDs. Was die Treiber betrifft, die man nachkompilieren muss, da hat sich auch viel getan. Viele Treiber waren dann als Paket verfügbar und vorkompiliert. Mittlerweile ist es so, da gab es ein Module Assistant, hieß das. Da konnte man dann hat zum Teil die Sourcen bekommen und musste dann die Pakete selber bauen mit diesem Module Assistant und hat die dann installiert. Mittlerweile sind wir so weit, da gibt es ein System, das heißt, DKMS heißt, aber ich glaube irgendwas, weiß nicht, ob das Debian Kernel Module System, irgendwas Nachfolger von Module Assistant. Das Ding ist so gebaut, sobald ein neuer Kernel installiert wird und so ein DKMS Debian Paket drauf ist, dann wird auch der Treiber dafür neu gebaut. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo eine Treiber-Software hast, die sozusagen, wo du den Quellcode für den Treiber hast und aber neu bauen müsstest, dann kannst du diese Technik auch mit benutzen, dass automatisch, wenn der neue Kernel installiert wird, in dem Moment der Treiber für diesen Kernel auch gebaut wird oder spätestens, also Nvidia ist es zum Beispiel, wo der Treiber erst wenn der Kernel läuft, gebaut werden kann. Mhm. Und das passiert zum Teil, also ich glaube, das ist die Hauptstelle, wo es gebaut wird. Also beim Booten, beim ersten Booten wird geschaut, welcher Treiber ist nicht vorhanden, wir bauen ihn. Und mit diesen Automatismen bist du eigentlich, sag mal so, relativ komfortabel mit dabei, wenn du heutzutage solche Treiber hast.
Idealerweise wählt man im Vorfeld Hardware, die direkt unterstützt wird. Und
ja, das haben wir auch schon diskutiert. Dass je nachdem, entweder kaufen wir bei ganz großen, die das eh mehr oder weniger unterstützen. Mhm. Oder man hat einen kleinen, aber feinen Händler, wo man sagt, du, da muss nachher ein Debian drauflaufen, schau, dass das Mainboard das unterstützt. Und dann kriegst du eins, wo es unterstützt.
Wobei man da natürlich, wenn man fest installierte Geräte kauft, wie zum Beispiel Notebooks, da ist man relativ aufgeschmissen.
Ja.
Es ist ein guter Tipp in solchen Fällen, sich auch für Intel zu entscheiden, auch wenn man die Geschäftspolitik von Intel wirklich in der Pfeife rauchen kann, das muss man mal ganz klar sagen. Aber das sind eine der wenigen Firmen, die offene Treiber für ihre Hardware rausgeben.
Und insbesondere die Grafikkarten sind mittlerweile auch brauchbar.
Ja, genau.
Ja. Oder, also, da hatten wir ja mal eine Sendung, glaube ich, ja, im Hackerfunk hatten wir eine Sendung drauf, zu dem Thema Live-CD mal reinschicken im Laden, wenn man darf, so ein Krummel oder auch vielleicht eine Ubuntu-Live-CD oder so und schauen, ob es tut. Mhm. Und wenn das schon bootet sauber, ohne zu meckern, dann ist man schon mal relativ weit.
Auch kleiner Nebeneinwurf, ich habe neulich Slux gesehen, das hat mir ein Arbeitskollege empfohlen.
Das ist eine Live-CD basierend auf Slackware.
Genau, aber das ist eine Live-CD, die du zusammenklicken kannst mit den Modulen, die du auf der Live-CD haben
willst. Oh, das wusste ich auch noch nicht, okay.
Dann kannst du sagen, ich möchte diese und jene Software drauf haben und dann kriegst du hinter ein ISO, was genau diese und jene Software enthält. Das fand ich relativ cool. Hat nichts mit Debian zu tun. Wenn wir nur gerade hier ja. So zusammensitzen.
Die Hackerfunk-Sendung zum Thema, wie kaufe ich mir Hardware zu meinem Linux, verlinken wir da am besten auch
ja.
Noch.
Ja.
Und ja, ja, das wäre es eigentlich so, was mir zu Treiber eingefallen ist, glaube ich.
Gibt es eine zentrale Anlaufstelle für Debian, wo drin steht, welche Hardware supported wird?
Ja.
Gibt es Wiki-Seiten dazu?
Und du erinnerst mich noch an was. Ich habe doch noch was gerade vergessen zu dem Thema. Ich hole noch mal gerade ein bisschen aus. Wenn dann wieder erwartend der Kernel, der bei Debian jetzt mit dabei ist, also der 2.6.32, noch 2.6 vorne dran. Mittlerweile sind wir ja eben, also Debian Stable Squeeze aktuell. Mhm. Visi wird dann 3.2 haben. Nächste Stable Release. Ich gehe mal irgendwie von Anfang kommenden Jahres aus, aber versprechen kann ich wie üblich nichts. Es ist fertig, wenn es fertig ist, um den Spruch zu bringen.
Den Spruch, den jeder liebt.
Ja, ich kann auch verstehen.
Na fast.
Es gibt einerseits in Experimental normalerweise den aktuellsten Kernel, also den, jetzt momentan ist es 3.6, was in Experimental liegt. Auch wenn man Testing fährt zum Beispiel oder Unstable, dann kann man die normalerweise auch benutzen. Direkt auf einem Stable sie zu probieren, funktioniert meistens nicht so toll, weil dann doch irgendwelche Tools mit den neueren Kernel nicht klarkommen, aber in Testing sollte das kein Problem sein. Also da wäre eine Variante, um an neue Kernels zu kommen. Die andere Variante für Stable ist Debian Backports. Da sind normalerweise dann die Kernels aus dem nächsten oder kommenden Release drin. Momentan ist es halt der 3.2er von Visi, den es dort gibt. Da weiß ich einfach, dass sie, bevor man den 3.2er Kernel für Backports überhaupt hat benutzen können, erstmal eine ganze Menge Tools hat entweder flicken müssen oder über Backports auch verfügbar machen, weil die alle irgendwie so hart auf das jahrelange 2.6er-Schema eingefahren waren, dass das zum Teil schon hart verdrahtet war. Mhm. Und dass da plötzlich dann Linus sich entschieden hat, ach, ich mache jetzt doch noch einen 3.0er. Und der 2639, der heißt jetzt 3.0. Das hat einige Leute, inklusive die Kernel.org-Webseite, erstmal durcheinander gewürfelt. Und keine, das geht mit Debian Stable nicht anders.
Und keiner hat es verstanden damals. Ja, genau.
Und ja, und dann gibt es noch was, da muss ich aber ehrlich gesagt nachschauen, das habe ich jetzt im Vorfeld total vergessen, dass es diese Seite auch noch gibt. Es gab von einem Japaner, glaube ich, den jeweils aktuellsten Kernel aus Unstable in einem Debian Installer für Stable verbaut. Mhm. So ungefähr, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber jedenfalls aktuellen Kernel, der auch eben auf der mehr oder weniger neuesten Hardware läuft, aber mit dem Debian Installer von Stable verheiratet, so gut es ging. Kamuto hieß der, also es ist der Login von dem Mensch, aber also Muto ist der Nachname. Okay. Kenshi Muto oder irgendwie so. Das ist nämlich auch derjenige, der die Debian Hardware Datenbank pflegt, beziehungsweise der sie betreibt und gepflegt wird sie durch Leute, die Daten einsenden, inklusive so, hier ist der Autor von LSPCI und das tut und das tut nicht. Und dort kann man, also gerade was Laptops betrifft, durchaus nachschauen. Wenn irgendjemand da seinen Laptop mal getestet hat und die Daten eingesendet hat, dann kann man ungefähr abschätzen, was geht und was nicht. Das ist irgendwie Debian Hardware Database oder irgendwie so heißt es.
Wir verlinken das in den
Shownotes. Ja, ich muss es selber noch raussuchen. Aus dem Kopf weiß ich es nicht. Aber dort findet man zum Teil eben auch solche...
Wofür laden die dir eigentlich ein, wenn du das nicht weißt?
Du willst nicht wissen, wie viele von den URLs ich auswendig getippt habe bei euch in das Paper.
Ich kann auch URLs sehr, sehr gut behalten. Also ich kann es mir ungefähr voll waufen und Spaß
haben. Ja, ja. Nee, ist schon klar. Ja.
Gut. Also haben wir Hardware jetzt erstmal so oder mehr oder weniger erschlagen?
Ja, mehr weiß ich dazu nicht, weil ich auch seltener, ehrlich gesagt, mit Debian in diese Probleme reingelaufen bin. Was zuletzt jetzt irgendwie aufgekommen war, aber ich glaube, das war eher, weiß nicht mehr, irgendwelche Realtek-Treiber, die plötzlich rumgebufft haben. Aber das lag wohl eher an Realtek, weil das hat mehrere Linux-Distributionen betroffen.
Also Botschaft ist jetzt erstmal sowieso, sowohl Roman als auch Axel und auch wie auch ich, sind Leute, die schon lange Jahre Linux betreiben und benutzen. Wir achten bei unserem Hardwarekauf schon länger darauf, dass die Hardware auch von Linux unterstützt wird. Die Leute, bei denen es schwieriger wird, denen kann geholfen werden mit Non-Free-Treibern oder mit Backports. Und man sollte möglichst viel mit dem Paketmanagement machen, sodass man auf dem laufenden Stand ist. Und die Sachen, die ich vor 7 Jahren erlebt habe, die dürften so mehr oder weniger der Vergangenheit angehören.
Also ich denke, manche von den Sachen sind sicher wirklich passé. Manche Sachen, die, sagen wir mal, philosophiebedingt sind, die sind natürlich immer noch da, aber ja, es gibt vielleicht modernere Workarounds.
Ja, okay. So entwickelt sich weiter irgendwie, oder?
Definitiv, an vielen Stellen. Und Non-Free-Software vielleicht nochmal ein bisschen. Mhm. Wir hatten es vorhin schon so angeschnitten, ein bisschen darüber diskutiert. Es gibt auch populäre Software, die viele, sagen wir so, Firmen irgendwo erwarten, dass das auf jedem System drauf ist.
Java?
Da hatte ich jetzt nicht mal unbedingt dran gedacht. Das ist mittlerweile aber auch unschön geworden mit den Lizenzen. Nein, ich hatte jetzt an so Sachen wie Adobe Acrobat gedacht. Du glaubst nicht, auf wie vielen Webseiten draufsteht, dass man diese Dokumente nur mit Adobe Acrobat öffnen könne, die sie da anbieten. Mhm. Manchmal haben sie leider auch recht, wenn es dann irgendwelcher Formularkram ist, den nur sehr wenige freie PDF-Reader unterstützen und man dann erstmal ausprobieren muss, welcher.
Gleich 2 Tipps dazu. Es gibt
PDF-Reader.org.
PDF-Reader.org. Ich habe gerade selber einen Windows-PDF-Reader neu eingesetzt, Sumatra-PDF, der sehr, sehr gut unter Windows tut und sehr schnell ist. Mhm. Und es gibt MU-PDF, der ziemlich alles kann, inklusive der aktuellsten Formulare tatsächlich.
Auch oh, okay. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ich benutze auch den MU-PDF, aber eher, weil er über die Tastatur so schön bedienbar ist.
Der MU-PDF ist auch die Basis von Sumatra-PDF
zum okay.
Beispiel unter Windows.
Ja, von dem habe ich letztens bei dir im Blog gelesen. Mhm. Und okay, gut, wieder auch was dazu gelernt. Siehst du? ja, und das andere ist halt Google Chrome. Bei Google Chrome ist es so, das ist zwar kostenlos runterladbar, aber es ist eigentlich nicht komplett freie Software. Mhm. Es baut aber auf freier Software auf, nämlich auf dem Chromium-Browser. Oder sagen wir es mal so andersrum, der Chromium-Browser ist der freie Teil von Google Chrome. Was da zuerst da war, kann man glaube ich nicht sagen, die sind mehr oder weniger parallel aus der gleichen Codebasis entstanden. Google Chrome ist einfach sozusagen der Google-Browser mit allen möglichen und unmöglichen Features. Mhm. Und Chromium ist die Open-Source-Variante.
Genau, da gibt es noch einen entgoogelten Chromium, der nennt sich Iron.
Okay.
Den gibt es auch noch.
Von dem habe ich jetzt noch nichts gehört.
Der schickt keine Daten zurück nach Hause.
Okay. Mhm. Debian hat den Chromium mit drin. Dort ist es aber auch so, der ist halt vom Zeitpunkt des Freezes. Ich weiß nicht, ist das irgendwie, kann sein, aktuell ist irgendwie der 23er und das nächste Debian-Release wird den 21er oder sowas dabei haben.
Da habe ich überhaupt keine Ahnung.
Ja, und ja, sonst, was war sonst noch? Adobe Acrobat, also gibt es verschiedene Alternativen dazu. Es gibt aber, glaube ich, auch irgendein Paket, wo den Acrobat runterlädt und dann installiert oder so. Aber
ja, gibt es auch. Und es gibt mittlerweile für Firefox eine Plugin, das nennt sich PDF.js.
Oh ja,
ein JavaScript.
Ein PDF-Interpreter in JavaScript. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass das funktioniert.
Und das funktioniert sehr, sehr ordentlich, kann ich sagen.
Ich habe es im Demo mal ausprobiert. Das ist Wahnsinn. Jetzt muss ich kurz auf das Papier schauen, weil ich habe jetzt doch meinen Faden. Flash, genau. Flash war noch so ein Punkt. Flash ist auch von Adobe, ist keine freie Software, ist aber von vielen Webseiten irgendwie vorausgesetzt. Mhm. Zum Glück werden es immer weniger. Es gibt auch ein Paket, wo das Ding nachinstalliert in Non-Free oder Non-Free. Es gibt auch eine ganze Ladung alternative Implementationen also Flash-Interpreter. Allen voran Gnash, also weiß nicht mehr, wofür es steht. Allerdings muss ich zugeben, die hinken alle hinterher. Also wenn jetzt ist irgendwie Flash 11 oder sowas aktuell. Ich glaube, das Gnash, das letzte Mal, wo ich es ausprobiert habe, hat es irgendwas von Kompatibilität bis 8 oder 9 oder so erzählt. Und viele Seiten kommt dann halt trotzdem irgendwie so das leere Rahmen mit du musst Flash installieren, weil es einfach nicht damit funktioniert oder es hakelt und ruckelt und also ist lang nicht so schnell wie das Original.
Zwischendurch hat Adobe mal rausgeworfen, dass sie keinen 64-Bit-Flash-Player mehr für Linux veröffentlichen wollen. Hm. Das mit der Version 11.
Und dann kam aber doch wieder einer. Dann
kam doch wieder einer, genau. Wobei man sagen muss, wenn man nur Vimeo oder YouTube benutzt, dass man kein Flash mehr braucht. Aber für andere Seiten. Also Vimeo und YouTube bieten die Videos auch als HTML5 an, sodass man eigentlich nur den Browser.
Also bei Vimeo habe ich noch relativ häufig Mühe, dass es mir sagt, ich kann es nicht anzeigen, aber was ich bei Vimeo schön finde, ist, dass sie mittlerweile, das war anfangs auch nicht so, irgendwo unter dem Video Download-Dings haben und dann kann man sich das Format aussuchen, das man haben will. Da braucht man gar kein Plugin besonderes oder so, wie bei YouTube, wo es dann irgendwie Firefox-Plugins zum Downloaden gibt. Also nicht die Plugins downloaden, sondern die Plugin zum Downloaden der Videos.
Da hattest du doch noch einen Tipp, ne, Roman?
Ja.
Und
auch dich neulich so eins, ja. Upstream heißt das, glaube ich.
Ja. Was ich immer gern benutze, sind entweder YouTube DL, das ist ein Kommandozeilentool, dem gibt man die YouTube URL und der zieht sich das Zeug dann runter. Genauso gibt es Clive, also C Live geschrieben.
Ja, ich habe Firefox irgendwie Download MP4 FLV oder so heißt das. Da kann man sich alle Videoversionen, das fügt einen Button unterhalb der YouTube des YouTube-Videos ein und da kann man draufklicken und da kann man sagen, welcher Qualität man das als welches Format auch runterladen
kann. Aber eben, also bei YouTube, ich würde mal sagen, von dem Zeugs, was ich bisher geschaut habe, irgendwie so 70-80% tun einfach im Browser.
Ja, ich wüsste im Moment nicht, was und nicht tut.
Da haben wir eigentlich auch schon die schöne Brücke. Firefox. Das ist so irgendwie noch so das Vorzeigeproblem bei Debian.
Ja, 3.6 ist aktuell, ne?
3.6 ist in Debian Stable, genau. 3.5, jetzt, was rede ich da? Nee, 3.5.
Entschuldigung.
Nicht mal 3.6, genau. Das war noch eine Diskussion, ob man den 3.6 da reinnimmt oder und nochmal alles ummodelt, weil sich irgendwie die API hinten dran ein bisschen geändert hat, ob er den 3.5er, der mit allem tut.
Aktuell ist 16.0.2, meines Wissens nach.
Ja, genau. Der 17er steht vor der Haustür, 20. November soll er rauskommen. Mhm. Und
also wenn ihr diese Podcast-Folge hört, wird es den schon geben.
Ah, okay. Ja, da war was, genau. das ist jetzt in ein paar Tagen für uns.
Für uns, genau.
Und und ich sage jetzt mal, das ist alles gar kein Problem. Wem der Firefox in Debian zu alt ist, der geht auf die Webseite mozilla.debian.net, kann man sich ganz leicht merken, es ist hinten das .net. .org, das sind die offiziellen Debian-Webseiten und .net sind irgendwelche Zusatzprojekte von irgendwelchen Debian-Entwicklern, die halt der Community einen Dienst erweisen möchten. Und in dem Fall ist das der Debian-Entwickler, der auch die normalen Mozilla-Pakete macht, also zumindest den Iceweasel, unbranded Firefox. Also den Firefox ohne das Firefox Markenlogo, Markendesign. Der Iceweasel. Derjenige, der das offizielle Debian Iceweasel-Paket macht, der betreibt auch diese Webseite und dann hat man so eine Liste mit Auswahl. Man sagt, welches Debian-Release man momentan hat, welche Firefox-Version man haben möchte und dann baut sich unten drunter bauen sich die Zeilen ein, also zusammen, die man eintragen muss in seine sources.list-Datei und dann ruft man apt-get install iceweasel gleich Versionsnummer und man hat die Versionsnummer, die man haben wollte. Also das ist wirklich schön gemacht, weil die Webseite ist eben dynamisch und du hast da die zwei Auswahlboxen, du sagst, ich habe Stable, ich will Firefox Release. Und dann sagt er dir, ja, dann musst du hier Mozilla Debian Net in deine Sources List eintragen. Mit hinten, ich glaube, es hieß irgendwie Iceweasel-Release oder so heißt es dann. Oder du sagst, ich möchte die Beta-Version von Firefox ausprobieren. Dann steht da Iceweasel Beta unten drin.
Du benutzt gerade sogar Alpha, ne?
Und ich benutze also bei Firefox heißen die Dinger Channels. Und der Aurora-Channel, das ist die Alpha-Version. Und das ist das, mit dem ich rumspiele. Das ist jetzt momentan schon der 18er. Und das deswegen, weil ich sozusagen eine alternative Benutzeroberfläche für die Mozilla Rendering Engine paketiere und die natürlich auch mit den zukünftigen Versionen testen möchte, ob da vielleicht irgendwelche Inkompatibilitäten kommen. Wir hatten viel Glück bisher, also von der was war das? Von der 3.0 ich glaube 3 oder 3.1 bis jetzt zum 18er tat alles bis auf eine Version. Den 14er konnten wir in die Tonne treten.
Wir haben uns auf der Oben-Rhein-Ruhr darüber unterhalten, dass das Xulrunner, was da gebraucht wird, halt ein großes Problem ist. Oder sein kann.
Ja, das ist auch was, wo ich gerade mal noch von Debian jetzt kurz ein Stück wegschwenke zu Ubuntu. Ubuntu hat gesagt, wir liefern auch für die Stable-Releases immer den neuesten Firefox aus. Das heißt, es kommt eine neue Version vom Firefox rein. Die üblichen Probleme, die sowas mit sich bringt, ist, dass viele Programme, die halt auf die eine Version, mit der einen Version funktioniert haben, nachher mit der anderen Version nicht mehr funktionieren plötzlich. Seien es Plugins, seien es solche Tools wie eben der Conqueror mit C, diese alternative Oberfläche für die Rendering Engine oder auch irgendwelche anderen Programme, die Firefox Rendering Engine einkompilieren, um HTML anzeigen zu können. Die tun halt dann alle nicht mehr ordentlich. Und um das zu verhindern, hat Ubuntu mehr oder weniger all diese Pakete, bei denen diese Gefahr besteht, vorzeitig, also vorher rausgeschmissen, bevor sie auf diese Firefox-Schiene aufgestiegen sind. Und das fand ich relativ schade. Und bin froh darum, dass Debian das halt nicht macht, sondern halt für ein Stable-Release eine Mozilla-Version, also Firefox, Thunderbird, so dabei hat. Beim kommenden Release wird es die 10er sein, auch nicht die 16er. Wobei die 10er da noch einen Vorteil hat. Mozilla hat irgendwann gemerkt, alle 6 Wochen neues Release. Da sind plötzlich die Sys-Admins von großen Workstation-Pools angerannt gekommen. Unis, Schulen etc. So nach dem Motto, Leute, wir können nicht alle 6 Wochen ein neues Firefox-Release ausrollen. Das geht nicht. Und sie haben dann irgendwann Erbarmen gehabt und eingesehen. Und es gibt jetzt eine Extended Support Release Version, ESR. Hat nichts mit Eric Raymond zu tun. Und die ist auf der Mozilla-Webseite sehr gut versteckt. Und in der FAQ steht dickfett drin, nicht für Individualpersonen gedacht, nur für große Institutionen etc. Aber die hat dann fast ein ganzes Jahr Support.
Das zeigt vielleicht auch den Zwiespalt, der bei Debian herrscht. Debian Stable wird halt für 2 Jahre Support, beziehungsweise bis ein Jahr nach dem nächsten Stable
Release. Und momentan kommen so im grob, der Schnitt ist fast genau 2 Jahre.
Also wird es für 3 Jahre supported,
ja.
ab herauskommen. Und das gilt auch für den Desktop und für
das
den
Business. Das gilt für alle Pakete insbesondere. Auch kleiner Unterschied zu Ubuntu.
Auch nicht mehr.
Ah, stimmt. Ah, recht hast du, ja.
Da wird sogar 5 Jahre unterstützt. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht raus. Aber der Zwiespalt ist eben da, dass man auf Servern beispielsweise nicht die aktuellste Software braucht. Auf Business-Desktops braucht man es in der Regel auch nicht. Aber auf, sag ich mal, Feld-, Wald- und Wiesen-Desktop, wie zum Beispiel bei mir zu Hause, hätte ich schon gerne aktuellere Software. Und das ist halt der Spagat, der die Basis des Problems ist.
Und auch Debian ist von der Verfügbarkeit von Security-Updates für die Mozilla-Produkte nicht ganz nicht ganz unbetroffen. Zum Beispiel haben sie bei Lenny für den Firefox in Lenny gesagt, der ist im Prinzip ab dem Moment, wo das neue Stable Release raus ist, nicht mehr supported mit Security Support. Also der dann nur 2 Jahre. Da haben sie vorzeitig den Stecker ziehen müssen. Weil einfach, nicht die Manpower da ist, das alleine durchzuziehen. Und ich will nicht ausschließen, dass das bei dem kommenden Release und bei Squeeze ähnlich passieren wird. Aber dank Mozilla Debianet und der Hingabe, mit der das gepflegt wird, sehe ich da eigentlich relativ wenig wirkliche Praxisprobleme.
Jetzt haben wir Firefox. Firefox gibt es einen separaten Channel auf mozilla.debian.net.
Ja.
Gibt es weitere Channel, die du empfehlen kannst? Oder?
Also es gibt
es eine Übersicht von Channels zu bestimmten, so wie Launchpad bei Ubuntu.
Also Launchpad ist für mich irgendwie das Bugtracking-System bei Ubuntu. Da habe ich ein bisschen zu wenig Ubuntu-Erfahrung, glaube ich.
Nein, es gibt einen Befehl, der heißt sudo apt-repository.
Die PPAs.
Genau.
Die Personal Package Archive.
Genau.
Das ist was Ubuntu erfunden hat, mehr oder weniger. Und das ist was, wo durchaus auch bei Debian ein gewisser Bedarf besteht. Mhm. Wobei Debian momentan noch etwas rechtliche Sorgen bei dem Thema hat. Die Sorgen hatte Ubuntu auch. Man muss irgendwie einen Haken setzen, dass man januarfreie Software und so hochlädt. Da ist bei Debian was in der Mache, aber noch nicht spruchreif. Also, okay. Sagen wir so, es wird sicher kommen, irgend sowas in die Richtung. Wie es genau aussieht und heißen wird, noch nicht klar. Ich weiß einfach, dass jetzt in den letzten Monaten diverse rechtliche, also Abklärungen mit dem Software Freedom Law Center, mit den Rechtsanwälten dort passiert ist, weil Debian will sowas auch und weil es eben durchaus Vorteile bringt, aber bisher sind es, wenn dann wirklich Leute, die das komplett selber für sich aufgesetzt haben. Was es aber gibt, sind die Backports.
Die sind aber halbwegs offiziell, ne?
Die sind mehr offiziell, als sie auch schon waren. Also früher gab es Backports.org, das war eine Initiative vom Norbert Ritowski, der da heute, glaube ich, nicht mehr viel mit zu tun hat, aber er hat das aus dem Boden gestampft und hat im Prinzip Software aus Testing genommen und für Stable zusammengebaut, dass sie auf Stable funktionieren, die Pakete. Und das ist auch heute noch so, nur dass das keine One-Man-Show, wie es ganz zu Anfang mal war, mehr ist, sondern dass es ein offizieller Bestandteil von Debian mittlerweile ist, also vom Projekt. nicht von der Distribution sozusagen. Und es gibt unter backports.debian.org, wird auch verlinkt, eine Liste von welche Pakete dort verfügbar sind, eine Liste, wie, ein How-to, wie man es einrichtet, allerdings nur auf Englisch. Und dort werden Pakete aus Testing genommen und für die jeweils aktuelle Release backportet, also zurückportiert, sodass sie dort auch drauflaufen, so gut es geht. Es gibt einfach Software, bei denen geht es nicht. Also es ist nicht immer die gleiche Version in den Backports wie in Testing. Wenn in Testing eine drin ist, die nicht mehr kompilierbar ist auf dem Stable, weil sie Abhängigkeiten hat, die unmöglich zu erfüllen sind, dann geht es halt nicht. Also ich habe jetzt letztens gesehen, Redmine, das ist so ein Bug-Tracking-System, das ist irgendwie 1.04 in Stable. In den Backports ist 1.12 und Testing hat 1.44. Und das braucht irgendwie aber kiloweise neue Pakete, die für Stable nicht verfügbar sind.
Ganz üble Software zum Installieren.
Ja?
Ja.
Okay.
Das ist Ruby-Kacke.
Es ist Ruby. Und das ist Ruby und Debian stehen eh auf Kriegsfuß. Also
Ruby und Dirk stehen auch auf Kriegsfuß.
Ah, okay, gut. Dann stehst du ja mit Debian nicht auf Kriegsfuß.
nein, definitiv nicht. Sonst wärst du nicht hier.
Ja, okay. die Menge der Software, die da drin ist, ist recht beachtlich. Dafür, dass es Goodwill ist. Aber meistens sind es Pakete, die halt aus Bedarf entstanden sind. Das heißt, irgendjemand hat es eh machen müssen für sich, weil es gebraucht hat und hat es dann halt gerade auch dort veröffentlichen lassen. Es muss bestimmten Bedingungen erfüllen, wie die Software muss in Testing sein zu dem Zeitpunkt, wo sie zurückgeportet wird. Das heißt, insbesondere für Old Stable gibt es normalerweise, also von dem aktuellen Testing auf das vorherige Stable Release von Debian, das ja eben noch ein Jahr länger supportet wird, das geht auch, das heißt sich aber dann Backport Sloppy, weil eine Bedingung für Backports ist halt auch, dass das Upgrade zum nächsten Stable Release machbar sein muss. Und das ist bei, wenn man ein Stable Release sozusagen noch überspringt, halt nicht mehr möglich. Aber da sind dann wesentlich weniger Software drin. Und es gibt auch noch was, und zwar das ist was, was sich sozusagen mit der Zeit entwickelt hat und verändert und verbessert. Anfangs war so das Problem mit, sagen wir, Virenfilter oder irgendwelchen Download-Tools, die auf genau die eine Webseite zugeschnitten sind, und dann hat sich die Webseite geändert, dann war das Ding unbrauchbar. Und gemäß den früheren Regeln für Debian Stable Updates war es nicht möglich, dort eine neuere Version, die das geändert hätte oder so, reinzukriegen. Das hat sich ein bisschen geändert. Da gab es für die letzten beiden oder letzten drei Stable Releases, also Forsqueeze, das Debian Vola Teil, ein Projekt, wo genau diese Problematik angegangen ist. Da gab es dann neuen Klammer-V, Virenscanner, es gab neues YouTube-Download-Tool-Zeugs, und das ist jetzt mittlerweile in das offizielle Stable-Release integriert worden.
Sehr gut.
Seit Squeeze gibt es kein Vola-Teil mehr, dafür gibt es sogenannte Stable-Updates. Das ist ein zweites Repo, wo man hinzufügen kann, da bekommt man die Updates in dem Moment, wo sie gemacht werden. Und bei jedem Stable Minor Release, also von 6.0.0 auf 6.0.1, 6.0.2 etc., werden diese dann mit in das Stable Release integriert. Das ist sozusagen, ja, kann man fast sagen, das kleine Testing, während das Release schon draußen ist. Und typische Software ist eben der schon genannte Klammer-V. Es wird sicher, YouTube hat letztes Mal wieder die Webseiten geändert, dort auch wieder Updates geben oder hat schon gegeben. Spam Assassin könnte ich mir auch noch vorstellen. Der war auch immer früher in Vola-Teil zu finden. Solche Sachen.
In Klammer vor Probleme bin ich tatsächlich mal reingerauscht. Ich habe ein System betreut, das keine Mails mehr entgegengenommen hat, weil der Klammer vor outdated war. Da habe ich dann Vola-Teil kennengelernt. Das wollte ich jetzt aber gar nicht sagen, sondern wenn man Backports nicht komplett nutzen möchte, kann man ja mit Up-Pinning beispielsweise einfach auch sagen, dass man nur bestimmt.
Auch das ist, sagen wir mal, vorsichtig veraltetes Wissen. Das ist heute so geregelt, dass das Backports Repository von sich aus sagt, Pakete von mir bitte nicht automatisch installieren.
Genau, darauf wollte ich raus.
Und wenn man dann explizit zum Beispiel in Aptitude auch interaktiv oder mit apt-get und dann die Option -t Squeeze Backports wäre es zum Beispiel, oder, Oder es reicht auch, wenn man Paketname Schrägstrich Squeeze Backboards, geht auch die Syntax, nimmt, dann kriegt man die Version speziell. Und das ist so gebaut, dass, also du kriegst dann, wenn das der Backboard-Paket sich updatet, kriegst du auch die Updates mit. Aber du kriegst das Backboard-Paket nur dann, wenn du es einmal explizit installiert hast. Also das ist eigentlich relativ gäbig heutzutage. Mhm. Und ja, ich denke, also für meinen Bedarf, die meisten Sachen, wo ich gern irgendwie die neuere gehabt hätte, habe ich damit wunderbar abdecken können.
Man kann ja auch mit Aptitude Install Paketname gleich Versionen auch noch.
Das ist auch, aber da muss man wirklich genau die Version angeben und nicht nur einen Bruchteil, wenn ich mich recht entsinne. Und da die Versionsnummern zum Teil ja doch schon kryptisch anmuten, wenn man weiß, wie man sie lesen muss, sind sie nicht mehr kryptisch, aber sie muten kryptisch an. Ich weiß auch schon, ich habe Pakete, wo zwei Tildes hintereinander drin vorkommen in der Versionsnummer. Aber ja, andere Geschichte.
Also,
ich fasse mal wieder zusammen.
Ich fasse mal diesen Absatz kurz zusammen. Einen aktuellen Browser zu bekommen ist überhaupt kein Problem. Das kriegt man über mozilla.debian.net. Mhm. Auf dem gleichen Weg bekommt man auch einen aktuellen Thunderbird, wenn man ihn als Mail-Client benutzt. Es gibt Backports und es gibt Stable-Updates, die man einbinden. Also Stable-Updates sollte man vielleicht sogar einbinden.
Also Stable-Updates kriegt man automatisch mit beim nächsten Stable-Miner-Release. Wenn man sie nicht explizit mit einbindet, wenn man sie sozusagen sofort haben will, dann kann man es mit einbinden.
Security-Updates sind sowieso drin, von daher da brauchen wir uns überhaupt nicht drüber uns zu unterhalten. Und es gibt eben Backports, falls man andere aktuelle Software noch haben will. Es gibt andere Repositories noch, die man einbinden kann, aber die sind nicht offiziell supported.
Ja, da würde ich vielleicht auch noch eins nennen. Ein typisches Beispiel, wo auch noch vorkommt, DVDs. DVDs sind oft verschlüsselt. Es braucht diesen Schlüssel zum Entschlüsseln. Der ist mittlerweile weltbekannt, weil er irgendwie schon 1000-mal getwittert wurde, als ihn jemand rausgefunden hat. Er ist kein Geheimnis mehr, aber er ist trotzdem in gewissen Ländern illegal.
Deutschland zum Beispiel.
Und entsprechend gibt es die Bibliothek, die diesen Key beinhaltet und dem M-Player und sonstigen Tools erlaubt, verschlüsselte DVDs abzuspielen, nicht in Debian, auch nicht in Non-Free. Eine Zeit lang hat das Videolan-Projekt, die auch den VLC Media Player herstellen, eigene Debian-Pakete bereitgestellt, aber das hat leider 2008 aufgehört.
Schade eigentlich.
Ja, irgendwie andere Leute aktiv und ich habe denjenigen gefragt, der es damals gemacht hat und der meint, oh, ich habe damit schon lange nichts mehr zu tun. Irgendwie so die Richtung ging's. Und da gibt es deb-multimedia.org. Die haben relativ viel Multimedia-Sachen, die irgendwie einen Tick anders sind als in Debian. Wobei ich jetzt außer bei zum DVD gucken da noch nie den Bedarf gespürt habe, da was nachzuinstallieren, weil Debian hat bisher eigentlich meine Bedürfnisse erfüllt, deswegen weiß ich nicht, was da sonst noch alles so an Software verfügbar ist und wofür man sie brauchen würde, was Debian nicht bietet.
Codieren von MP3s wäre noch ein Thema. Thema Lame?
Ja, Lame wollte ich auch noch drauf eingehen. Der ist in den offiziellen Backports drin, weil er ist im nächsten Sable-Release drin.
Yippie!
Ja, Lame war keine Frage der Software-Lizenz, es war eine Frage der MP3-Encoding-Lizenz. Die läuft zwar erst 2017 oder so aus, aber Debian hat sich fachlichen Rat eingeholt bei Rechtsanwälten bezüglich, was passieren kann, wenn jemand mit Patentklagen kommt gegen Software, die in Debian drin ist und wie das auf das Projekt, wie das auf die Maintainer des Paketes, die das hochgeladen haben, wie auf die FTP-Master, die sozusagen den Kopf hinhalten für das Archiv, Auswirkungen hat. Und das Ergebnis war erfreulicherweise sehr erfreulich, ja genau, dass es eigentlich nicht viel Schaden anrichten kann, sofern man die Software entfernt, wenn Probleme auftreten. So habe ich die Zusammenfassung im Kopf. werden wir auch verlinken, die Diskussion und das Announcement dazu. Es ist wirklich ein Paper von Debian für die gesamte freie Softwarewelt, wo diese Problematik drin erörtert wird, und das Ergebnis ist, dass solche Software in der Zukunft nicht mehr aus Debian ist, sondern reingeholt werden kann. Und so ist auch Lame vermutlich reingekommen und ab dem nächsten Stable Release einfach Bestandteil von Debian und damit dabei.
Wobei es eine Sache gibt, die man so gar nicht im Hinterkopf hat, wenn man nur in einem Land lebt, ist, dass es Software gibt, die in dem einen Land verboten ist und im anderen Land erlaubt ist.
Ja.
Oder vielleicht nicht explizit erlaubt, sondern eben nicht verboten ist.
Ja.
Und die Schweiz ist liberal, was sowas angeht. Relativ liberal in weiten Teilen. Und Deutschland ist relativ restriktiv. Also da
ja, oder gewisse Verschlüsselungsstärken sind in Frankreich nicht erlaubt und so Scherze. Ja. Ja. Jo.
Jo.
Ich sehe jetzt auf Anhieb erstmal nichts mehr auf unserem Zettelchen. Ach doch, ein bisschen was haben wir noch. Ah, ich habe was vergessen. Haha.
Warum?
weil es nicht gibt. Es sind bloß Ideen. Das ist aber vielleicht dann irgendwie auch gut, wenn wir das so hinterher noch schieben. Du hast vorhin selber gesagt, du hast mal Testing benutzt, weil du die aktuellste Software haben wolltest.
Nein, weil ich halbwegs aktuelle Software oder benutzen wollte. Okay. Damit möchte ich einen kleinen Unterschied machen.
Granted. Genehmigt, ja. Nein, aber hast du da mal die Zeit von einem Fries miterlebt in Testing?
Ja.
Ja, klar. Ist dir was aufgefallen?
Ja, scheiße ist es.
Genau. Debian Testing, das ist im Prinzip das nächste Stable Release. Das ist dort, wo es vorbereitet wird. Und ab irgendeinem Punkt, wir haben es vorhin schon gesagt, es nennt sich Freeze, wird das Ding eingefroren und es kommen nur noch Pakete neu, also oder Paket-Updates hinein oder neue Pakete hinein, wenn das Release-Team das okay explizit für gibt. Dann muss man immer lieb bitte bitte machen und begründen, warum man denkt, dass das Paket jetzt doch noch upgedatet werden soll und nicht die Version, die jetzt schon gut abhängen und keine Bugs hat. Oder sie hat eben vielleicht dann doch Bugs und die müssen geflickt werden. Mhm. Aber eben das dauert so, die letzten paar Mal, wo ich es miterlebt habe, ein halbes Jahr. Ja. In dem halben Jahr passiert an neuen Versionen nichts in Testing. Das heißt, nach einem halben Jahr ist man ein halbes Jahr hinterher, mindestens. Mhm. Und
danach geht alles von ganz alleine kaputt.
Und danach rauscht dann plötzlich Zeugs rein und es ist irgendwie gerade erstmal komisch.
Ja, genau.
Aber auf das Reinrauschen habe ich jetzt eigentlich, will ich nicht mal raus, sondern auf die Problematik, dass da für ein halbes Jahr nicht viel geht. Das bekommen dann noch Distributionen zu spüren, die auf Debian aufbauen, die meistens dann von Testing aus aufbauen. Und wenn die dann ein neues Release machen wollen mit einigermaßen aktueller Software, und dann in Testing schauen, da ist das Zeug schon ein halbes Jahr mindestens alt, dann haben die auch keinen Spaß, weil sie viel dann aus Unstable oder Experimental nehmen müssen. Und da kann man dann auch mal daneben greifen, weil in Experimental nicht alles bloß fürs übernächste Release ist, sondern manches wirklich nicht gedacht ist für weitere Verbreitung. Ist mir dann auch schon aufgefallen, dass in Ubuntu Pakete drin sind, die ich nicht mal nach Unstable hochgeladen hätte. Aber gut, jo. Ich habe es Ihnen nicht gesagt, muss ich auch noch zusagen. Stand jetzt nicht so deutlich drin.
Wobei man sagen, bei Debian ist naturgemäß, weil der Support-Zeitraum immer länger ist bei Stable Releases, ist der Freeze relativ lang. Weil man
ja.
Da kommt auch das Fertig, wenn es fertig ist, her. Und man möchte die gröbsten Schnitzer alle ausgeräumt haben. Und das dürfen nur noch meine Fehler drin sein, je nach Definition.
Ja, also die Regel ist im Prinzip, also das Ziel ist null Release-Critical Bugs im Testing, wenn es released wird. Das wird durch verschiedenste Sachen erreicht. A, flicken. B, downgraden, so nach dem Motto, der ist vielleicht doch nicht so schlimm. Es gibt genaue Definitionen, wann Release-Critical, wann nicht. Aber eine davon ist halt auch sehr schwammig. Die heißt, wenn der Maintainer meint, das ist Release-Critical, also der Maintainer von diesem Paket, dann ist das potenziell Release-Critical. Dann kann er sagen, das ist. Das Release-Team kann ihn dann auch überstimmen, aber. Und die andere Sache ist auch Rauswurf von Paketen.
Ja.
Also, ich habe jetzt jetzt sind wir so in der Phase, wo angefangen wird, rauszuwerfen. Der Freeze war, ich glaube, Ende Juni. Und jetzt haben wir Anfang November hat das angefangen mit, oder Ende Oktober mit rauswerfen. Und da sind zum Beispiel Ladungsspiele, wo irgendwie Non-Free-Zeug, also Bilder drin waren, die keine freie Lizenz haben als Bestandteil vom Spiel. Weiß ich, sind jetzt irgendwie ein oder zwei rausgeflogen, weil derjenige, der das Spiel eigentlich maintained, betreut, sich nicht drum, dann doch nicht zeitig drum gekümmert hat und ja, gibt verschiedene Gründe, aber eben. Oder manchmal heißt es auch, okay, der ist zwar auf dem Papier Release-Critical, aber für dieses Release lassen wir den mal noch durchgehen. Diese Sorte Bugs wollen wir in dem Release, können wir noch nicht beheben, weil, also ich sehe diese Geschichte mit den Firmware-Blobs von einer halben Stunde. Und ja, wenn dieser Bugzähler, der geht jetzt mehr oder weniger kontinuierlich runter. Also hier gibt es dann auch Grafiken auf der Debian-Webseite und wenn der gegen Null geht oder kurz vor Null ist, dann ist das Release relativ sicher da.
Dieser relativ lange Freeze-Zeitraum ist auch vermutlich einer der Gründe dafür, dass das Ubuntu sich aus Debian SID, also Unstable, bedient für die neuen Releases. Die Freeze-Zeiten gibt es auch bei Ubuntu, das ist auch mal ganz klar zu sagen.
Dort sind es 2 Monate.
Deutlich kürzer, genau. Genau, und es wird auf Gedeih und Verderb auf Datum released, ob nun Fehler drin
sind oder nicht. Und die nächsten 2 Monate kommen dann noch kiloweise Updates hinterher, nach meinem Gefühl.
Ist so. Man muss auch ganz klar sagen, dass das unterscheidet Ubuntu da auch nochmal. Auch die LTS-Versionen werden nicht unter einem anderen Zyklus produziert. Also LTS heißt nur, dass es am Ende länger supported wird, nicht, dass mehr Augenmerk auf Stabilität bei der Erstellung
es war wird. Mal so verlautet worden, aber beim letzten LTS habe ich nicht so das Gefühl gehabt.
Ja, es gibt sowohl für Debian als auch für Ubuntu Release-Zyklen, also in den entsprechenden Wikis Release-Pläne, wo zumindest die Freeze-Zeiten drinstehen.
Ja, also der Freeze ist beim Debian dieses Jahr zum ersten Mal auch schon ein Jahr im Voraus ist der Freeze-Zeitpunkt bekannt gewesen. Was früher auch nicht der Fall war. Da hat das Release-Team irgendwann gesagt, jetzt haben wir gerade relativ wenig Bugs oder jetzt sind die übelsten Holpersteine durch, jetzt sagen wir Freeze. Ja. Und dieses Mal haben sie es wirklich ein Jahr im Voraus angekündigt, was dann dazu geführt hat, dass natürlich kurz vor dem Freeze plötzlich so eine Flut von Paketen neu noch reinkam, weil alle wollten es noch vor dem Freeze reinkriegen, hat halt Vor- und Nachteile. Aber das mussten wir jetzt erstmal ausprobieren. Ja, jetzt habe ich wieder einen Faden verloren.
Wir waren bei Release-Zyklen, Testing und ich vermute,
Du wolltest auf Rolling-Releases raus. Genau, ich wollte auf Rolling-Releases raus, genau. Das Problem eben, das passiert nämlich auch in Unstable relativ wenig, weil eine Regel ist, dass bestimmte Bugs nur dann geflickt werden dürfen in das Testing. Das Projekt hat Pakete bereitgestellt. Ich sehe irgendwie bis August dieses Jahr, seither ist irgendwie dort nichts mehr passiert. Und dann gab es später, ich glaube das war vor anderthalb Jahren nochmal, einen anderen Ansatz, der nannte sich Debian Rolling als Arbeitstitel. Und das ist aber dafür schon länger nicht mehr in Benutzung, so wie ich gesehen habe. Ich bin mir aber relativ sicher, das ist nicht, dass die beiden Projekte sind vielleicht jetzt tot, aber das Thema ist nicht tot. Nur momentan im auch wenn jetzt gerade der Freeze ist, der Auslöser dafür ist, die Leute arbeiten halt am nächsten Stable Release und haben für, sagen wir mal vorsichtig, so für diesen Firlefanz gerade keine Zeit.
Ja.
Und aber ich denke schon, dass da irgendwann was kommen wird und dass wir vielleicht irgendwann noch eine zusätzliche Debian Distribution haben, wo rollendes Release ist und dann vielleicht manche Leute auch auf sowas umsteigen werden, um näher am aktuellen Stand der Software dran zu sein.
Das würde eventuell dann zur Konkurrenz, in Konkurrenz stehen zu Linux mit Debian Edition. Das ist im Moment das eine Rolling Release, was es gibt, was auf Debian basiert. Und das andere nicht Rolling Release, was im Moment relativ aktuell ist, ist Solus OS, auch auf Debian basierend. Solus OS basiert momentan auf Mate, also auf einer Weiterentwicklung von GNOME 2. Die Version 2 von Solus OS soll auf GNOME 3 basieren. Debian basiert auf Linux mit Debian Edition auf GNOME 3 mit Cinnamon. Ne?
Gab es da nicht auch noch eine Mate Edition?
Ja, gibt es auch. Gibt's, aber nicht als Debian, oder?
Doch.
Auch als Debian?
Gibt's, ja.
Okay.
Sind aber beide scheiße.
Ich weiß nicht, also bei uns sind einige Benutzer mit Mate sehr zufrieden.
Ja.
Ich, ich, Ich hab damit insofern ein Problem. Ich finde jetzt auch nicht alle Entwicklungen, die GNOME durchmacht, gut, muss ich ganz klar sagen. Aber bevor ich an dem Alten festhalte, würde ich lieber auf was anderes Aktuelles switchen wollen. Also für mich wäre, den Hickhack so ganz verstehe ich nicht, dass Debian erst XFCE ins Auge gefasst hat und danach dann nochmal wieder GNOME 3 zurück ist. Aber das wäre für mich eher der Weg, zu sagen, wenn mir aktuelles GNOME nicht mehr passt, dann nehme ich nicht das, was nicht mehr weiterentwickelt wird, sondern ich nehme einen anderen Desktop, der weiterentwickelt wird.
Ja. Das ist auch so ein bisschen, wo ich kann schlecht abschätzen, wie lange Smarte wirklich geben wird.
Genau.
Ob das was ist, was Bestand hat, oder ob das nicht irgendwann versandet. Ich finde es schön, was die Leute machen und dass sie sich Mühe geben. Ich will das in keinster Weise verurteilen. Aber ich bin ein bisschen skeptisch bezüglich dem Bestand.
Ich auch. Und wir haben das mal festgestellt, als wir uns auf die 20 Jahre Linux-Episode vorbereitet haben, dass XFCE eine relativ alte Desktop-Umgebung ist. Also durchaus im Alter wie GNOME tatsächlich. Mhm. Das vergisst man nur, weil die relativ spät erst populär geworden sind.
Genau.
Ja, mich erinnert es immer ein bisschen an CDE von Solaris her, und das ist irgendwas, was ich nicht ausstehen konnte, aber wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie Debian auf einem Messestand irgendwo einen Demo-Rechner habe, dann habe ich normalerweise XFCE drauf, einfach auch, weil das etwas flotter läuft.
Mhm. Wo du gerade Solaris sagst, Debian ist mit Abstand auch die Distribution, die auf den meisten Plattformen läuft.
Ja.
Und das könnte auch nochmal ein Grund sein, sich neu mit Debian auseinanderzusetzen, weil man das gleiche Betriebssystem auf verschiedenen Plattformen und verschiedenen Rechnerarchitekturen laufen lassen kann. CDUE gab es übrigens auch bei HPUX, fällt mir gerade ein. Fand ich auch da hässlich, aber
ja.
Ja. Fehlt noch Augenkrebs als Thema.
Jawohl, genau.
Das einzige große Thema, wo sich Axel und ich nicht auf einen Konsens einigen konnten im Vorfeld.
Ja. Ich bin da etwas, wie soll man sagen, agnostisch. Mhm. Mich juckt das nicht, wie der Default aussieht. Dich juckt es schon, wenn ich das so mal zusammenfassen darf.
Ich bin Server-Fuzzi, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe eigentlich auch keinen Bock darauf, mich mit Desktops auseinanderzusetzen. Ich mag mir aber auch nicht Tränen in die Augen schießen lassen, um es mal vorsichtig zu sagen. Und deswegen fände ich schon schön, wenn ein Default-Desktop in der Distribution ausgeliefert wird, dass der nach halbwegs aktuellen Usability-Standards entspricht, auch was das Aussehen angeht, sagen wir es mal so. Mhm. Also dazu zählt Anti-Aliasing bei den Schriften, dazu zählt vielleicht nicht, dass man Schriften im Pixel, dass man Pixel in Schriftzeichen sehen kann. Alles schon gesehen.
Ja, und mich juckt es halt nicht.
Ja,
aber
du,
ja.
Du bist aber auch nicht, da kriegen wir auch vielleicht noch den Konsens dann wieder hin, du bist auch niemand, der ein Debian mit Desktop-Oberfläche installiert, sondern ein minimales Debian und darauf aufbauend hat dein System zusammenschraubt.
Da kommt das drauf, was ich haben will, und das, was ich nicht haben will, kommt runter.
Und bezüglich Desktops bin ich absoluter End-User. Das Ding muss per apt-get-install oder ich benutze Aptitudes per
Aptitude. Am besten mit einem Meta-Paket, wo alles nachzieht.
Genau, wo dann schön und farb und bunt dabei ist, und dann ist für mich auch gut, und ich schraube auch nicht so groß an den Default-Einstellungen rum, sondern ich benutze das so, wie es da ist. Ich habe, wenn ich zu Hause am Rechner sitze, immer drei Fenster auf. Das eine ist ein Terminal-Fenster, das andere ist ein Mail-Client und das dritte ist ein Browser.
Jetzt haben wir bloß das Problem, dass keiner von uns im Voraus wirklich geschaut hat, wie so ein Default, wie sie aussieht.
Das stimmt.
Asch auf unser Wobei, Haupt. Ich habe durchaus mal den GNOME-Desktop unter Visi mit den Default-Einstellungen angeschaut, vor, weiß nicht, einem Monat oder zwei. Mhm. Und er sah mir halt so aus, wie ich ein aktuelles GNOME aus diversen Screenshots gekannt habe. Du hast halt die GNOME-Shell, du hast diese Buttonleiste wie bei Ubuntu auf der linken Seite. Die Fenster sind irgendwie oft Fullscreen, aber nicht immer. Und es ist irgendwie düster. Das ist was mir jetzt irgendwie so negativ aufgefallen ist. Aber das ist wohl vermutlich dann wieder Geschmackssache. Also immer, ich meine, meine Terminals sind auch weißer Text auf schwarzer Farbe, aber das ist dann irgendwie nicht so ein was war das? Violett, dunkelbraun? Also es hat mich irgendwie an Ubuntu erinnert.
Meins ist hellgrau auf dunkel, auf schwarz, aber das ist egal, egal wie man es macht. Aber du hast dir doch Debian nochmal angeguckt, ne?
Und also ich fand es sehr hässlich.
Aber eben, das ist natürlich Geschmackssache. Aber ich meine schlussendlich etwa das Gleiche wie Dirk. Ich finde es schade, dass sich Debian hier relativ viel vergibt. Mhm. Weil der erste Eindruck bleibt, der zählt, den kann man doch nicht zersetzen. Und ich finde es doch noch einigermaßen wichtig, dass das Zeug ein bisschen sympathisch, sage ich jetzt mal, daherkommt. Mhm. Natürlich, das muss nicht so sein wie bei, ich sage jetzt mal, Ubuntu und Unity, wo jede runde Ecke gestylt ist, das braucht es nicht.
Da gibt es auch ein Patent von Apple, also das muss man
festlegen. Genau, genau, ja. Und Linus hat wieder KDE.
Ja, das stimmt auch.
Das braucht es nicht, der Meinung bin ich nicht, aber ein bisschen mehr Liebe reingeben. Das dürfte Debian machen.
Ja, ich habe immer das Gefühl, also ich sehe, glaube ich, die Punkte, wo es dann auch intern so ein bisschen hapert. Also wenn ich mich daran erinnere, eben diese Geschichte mit dem, wir wechseln jetzt auf XFCE, also was heißt wir, ich war das, also nicht ich, aber derjenige, der es gemacht hat, hat gesagt, ich wechsle jetzt auf XFCE. Mhm. Und zwar rein mit der Begründung, dass es, glaube ich, auf die erste CD draufpasst, während GNOME nicht mehr drauf gepasst hat.
Okay, das wusste
das, ich. Das war die einzige Begründung dafür, wenn ich mich recht entsinne. Es war irgend so eine komplett technische Begründung.
Okay, das hat also nichts mit GNOME selber als
Desktop zu tun? Nein, überhaupt nicht.
Okay.
Und das, obwohl schon viele, viele andere Leute fleißig dran waren, Pakete mit XZ-Komprimierung statt mit GZ-Komprimierung zu bauen, damit es doch noch drauf passt. Und ich meine, die hätten das jetzt auch geschafft und deswegen ist es jetzt, glaube ich, wieder GNOME. Ich bin mir auch nicht 100% sicher. Mhm. Aber während der Wechsel auf XFCE viel Medienrummel gemacht hat, durch ein kleines Announcement, so nach dem Motto, ach übrigens, ich habe das jetzt committed und in Tradition wie bei Debian, das Desktop, der Default-Desktop wird von irgendeinem Einzelnen entschieden, so etwas flapsig, hat es dann später irgendwie nicht mehr viel Rummel gegeben um weitere Änderungen. Und die andere Sache ist, dass das Desktop-Theme wohl auch so mehr oder weniger von einem Einzelnen ausgewählt wurde, aus denen, die eingesendet worden sind, da, weil dann irgendjemand so, haben wir eigentlich jetzt schon ein Theme? Oh nein, wie, aber es ist schon Freeze durch. Ups, wir sollten mal, ja, ich mach dann mal.
Ja, okay.
Und wobei, das, also es waren einige nicht zufrieden mit dem Theme, das und mit der Art, wie es passiert ist, auch nicht. Auf der anderen Seite ist es in meinen Augen ein sehr dezentes Theme, was kommt, das heißt, glaube ich, Joy, ist aber sehr dezent, also wesentlich dezenter als das Space Fun von Squeeze mit der Rakete und den Sternchen, was ich jetzt irgendwie recht niedlich fand, aber es irgendwie dann doch halt auch wieder ein bisschen kindisch wirkte. Ich weiß nicht, wie es da euch beiden ging oder ob ihr es gar nicht gesehen habt.
Ich habe es gar nicht gesehen. Okay.
Habe ich schon gesehen.
Und ja, also auch bei Debian läuft da nicht alles perfekt und
das zeigt aber für mich einen generellen Trend. Also es gibt in allen Open-Source-Projekten, die ich kenne, einen Mangel an bestimmten Funktionen oder Leuten, die bestimmte Funktionen ausfüllen. Es gibt meistens ein sehr begrenztes, wenn überhaupt vorhandenes Artwork-Team. Es gibt meistens ein sehr begrenztes, wenn überhaupt vorhandenes Dokumentationsteam. Debian ist ein gutes Beispiel,
dass es dann
ist und Fedora auch, aber dann das war es dann auf weiter
Flur. Okay, dann bin ich verwöhnt.
Also Ubuntu hat ein Community-gepflegtes Wiki, was sehr gut ist, aber es ist halt keins, was von offiziellen Leuten gemacht wird.
Wo Ubuntu sich da raushebt, ist einfach bei einer Übersetzung.
Ja.
Wobei das da auch Debian relativ, also ich weiß nicht, wie groß es ist, aber eine sehr eingeschworene Gemeinschaft hat. Und wehe, wenn man mit den Übersetzern Krach hat.
Ja. Darum werden gewisse Dinge auch nie geflickt in der Übersetzung.
Ja.
Wie zum Beispiel bei Enigmail, ist bei diesem Wizard auf der ersten Seite ist ein Fehler, Sie wollen von uns geholfen bekommen. Das ist schon immer drin. Und ich habe das sicher schon dreimal denen geschickt.
Hat da Verona Feldbusch mitgemacht?
Ja, anscheinend. Und UI-Designer fehlen halt immer.
Da gibt es übrigens eine eigene Mailingliste mittlerweile bei Debian. Ich weiß nicht, also dieses UX steht, glaube ich, für User Experience oder so, wobei die Mailingliste aber, glaube ich, eher so auf den Mobilteil, also mobilen, so also Tablet und Mobiltelefon oder so zugeschnitten ist, weil es ist so aus der Open-Moco-Ecke und N900-Ecke ist das irgendwie entstanden.
Also was immer mehr passiert, glücklicherweise, ist, dass Usability-Studien gemacht werden. Das sehe ich positiv in Open Source im Allgemeinen. Aber es gibt halt immer noch so weiße Flecken auf der Landkarte, um es mal vorsichtig zu sagen. Und Grafik gehört leider dazu. Es gibt wenige gute Grafiker, die sich für Open Source engagieren. Leider. Ja.
Boah, ich sehe nichts mehr auf dem Zettel.
Ich auch nicht.
Moment.
Mach du mal,
ich,
ja.
Ich sehe ein F, ich sehe ein O, ich sehe ein... Gib mir ein F, gib mir ein O. Nö.
Wir haben sehr viel zu tun mit Links setzen.
Ja.
Ja.
Ich bin überrascht, dass wir durchgekommen sind, weil ich habe irgendwie so viel aufgeschrieben, was mir in den Kopf gekommen ist.
Eigentlich ist ja unsere Aufgabe, dich als Experten dabei zu haben und dich am Reden zu halten.
Ja, das
hat ganz gut geklappt.
Ja. Ich habe immer Angst, dass wenn die anderen beiden plötzlich so still sind, dass ich vielleicht doch mal denen auch noch wieder ein Wort erlauben sollte.
Nein, ist alles gut.
Wir haben dich extra wegen dem auch eingeladen und haben auch diese Informationen gewollt.
Ja.
Also bei mir ist das auch mit, also es gibt zwei Gründe für diese Sendung. Der eine Grund ist, dass sowohl die dass sowohl Roman als auch ich Debian total toll finden und eigentlich gerne weiter Debian nutzen würden und nicht nur, und zwar nicht nur auf Servern. Und der zweite Grund ist, dass bei mir Anfang nächsten Jahres eine Hardwareanschaffung ansteht und dass ich eigentlich Wale retten möchte, also eigentlich auch wieder zurück zu Debian möchte, weil ich von Ubuntu weg möchte generell. Und wie das aktuell möglich ist, das hast du uns jetzt erklärt.
Zumindest
und wie mal, das geht nicht.
Zumindest mal einen Großteil von den Sachen.
Ich weiß, wo dein Auto wohnt. Danke.
Ja, gern geschehen. Hat mir auch Spaß gemacht. Auch die Sachen mal alle zusammenzusammeln war schon irgendwie, ja, hat Spaß gemacht.
Wir schicken dir die Sendung, sobald wir die fertig haben und dann wollen wir von dir noch mehr Links haben. Links.
Ja.
Und mach rechts. Mal. Wir wünschen euch eine tolle Weihnachtszeit.
Ja, machen wir. Und wie, bevor ich es vergesse, Axel, vielen Dank, muss ich auch nochmals sagen, weil wir wollen ihn ja gern wieder bei uns. Und vergesst unser Anliegen nicht, bitte. Haben wir letztes Mal euch schon gemahnt.
Kermensch.
Schreibt uns bitte, welche Folge, es darf auch diese sein, die ihr jetzt hört, sollen wir für den European Podcast Award anmelden.
Genau, sonst entscheiden wir das selber.
Ja.
Wohin das führt, wisst ihr.
Und dann seid ihr selber schuld.
Genau.
Ja. Ja. Eine Sache haben wir noch, die habt ihr ganz am Anfang aufgeschrieben, nicht ich. Wendy und ich haben einen neuen Podcast.
Ja,
unbedingt.
Klar. Wo du gerade sagst, ich weiß, wo dein Haus fährt. Oder
wie war das? Wo dein Auto wohnt.
Ah, so rum. Aber eben, das fahren das Haus. Wendy und ich sind immer mal wieder mit dem Wohnmobil unterwegs. Meistens auf irgendwelchen Open-Source-Events. Und Wendy hatte die Idee, wir können doch mal so einen Reisepodcast machen, wo wir dann einfach erzählen, was uns so alles unterwegs passiert ist.
Der ist ziemlich gut. Ich bin gerade beim 6. November.
Oh, das freut mich zu hören, weil ich habe noch so ein bisschen Mühe, mir vorzustellen, dass Leute sowas wirklich sich antun. Da unsere halbstündigen Ergüsse über was uns alles heute passiert ist anzuhören, aber anscheinend macht es den Leuten Spaß.
Ich finde das ganz interessant, weil ihr natürlich einen ähnlichen Blick wie ich auf Dinge habt. Wenn ihr Sachen gut findet, ist es relativ wahrscheinlich, dass ich Sachen auch gut finde.
Okay.
Und man sieht halt mehr, wenn man mit dem Auto durch die Gegend fährt, ne?
Ja. Man erlebt auch was wie kaputte Wasserpumpen und so.
Ja, genau, das war die allererste Folge.
Du musst jetzt den Link noch nennen, Axel.
Ja, das ist pen.semmel.ch.
Genau.
Das Pen wie pennen, wie schlafen, weil das kann man nämlich in dem Wohnmobil. Semmel wie das Brötchen. Weil das ist Wendy's Domain und CH wie die Schweiz.
Genau. Der wird nicht in Single Density, SD gemacht, sondern in HD.
Der wird in HD in Hochdeutsch gesendet, auf besonderen Wunsch eines Einzelnen. Nein, aus einer doch relativ langen und ergiebigen Diskussion zwischen Dirk und Wendy. Und wobei ich jetzt auch schon so zwischen den Zeilen von manchen gelesen habe im IRC, dass sie bei mir nicht unterscheiden können, ob ich jetzt Schwäbisch oder Hochdeutsch rede.
Ja, Diskussion war lange Rede, kurzer Sinn. Dass relativ wenig Leute Dialekt-Podcasts hören und mehr Leute Hochdeutsch-Podcasts hören. Das war einfach der Hintergrund. Und Wendy hatte Angst, dass seine Authentizität verloren geht. Und ich finde das überhaupt nicht. Er spricht ein unglaublich gutes Hochdeutsch Und ich finde ihn ziemlich authentisch in dem, wie er das macht.
Er hat nach wie vor seine Schlagkräftigkeit, auch im Hochdeutschen.
Absolut, absolut.
Gut. Gut, vielen Dank, liebe Hörerinnen.
Und? Und Hörer. Liebe Franziska und ihre Hörer, genau. Oder wie du auch immer heißt, die
Jawohl.
Einzige Frau, die uns vielleicht zuhört.
Und macht's gut.
Und schöne Weihnachten, guten Rutsch.
Jawohl, genau.
Jo, und bis irgendwann mal wieder.
Bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao.
Tschüss zusammen.
Deinhard. Das klingt gut.